Vielleicht sollte man, immer ich diese Argumente jetzt ein bisschen darlege, erstmal nochmal darauf hinweisen, dass man offenbar vom Leben nach dem Tod richtig nur spricht, wenn man irgendwie persönlich betroffen ist. Da kann man die Frage noch offen lassen, ob da der Sokrates betroffener ist oder ob seine Freunde betroffener sind. Aber dass man davon nur redet, wenn man weiß, es geht uns etwas an und nicht so völlig neutral, theoretisch. Und das Zweite ist, dass hier bei Platon der Sokrates redet. Die Begegnung mit diesem Mann, der selber nichts geschrieben hat und den wir eben nur aus den Werken Platons kennen und aus Überlegungen und Texten auch anderer Zeitgenossen, aber er selber hat nichts geschrieben. Dieser Mann hat das Leben des jungen Platon völlig umgekrempelt. Platon, ein junger Mann aus adeligem Haus, der Dramenschreiber werden wollte, wird durch ihn so getroffen, dass er zu diesem Begründer des abendländischen Philosophierens wird. Und dass jetzt dieser großartige Mann von seiner Vaterstadt zum Tod verurteilt wird, das hat ihn so getroffen, dass er die zugleich erfahrene Gelassenheit dieses Lehrers sich nur so erklären konnte, dass er sagt, der Tod trifft offenbar nicht den Menschen ganz. Wir haben unseren Leib nur, statt er auch zu sein, wie ich sagen würde, der Tod betrifft nur ein Etwas an uns und nicht eigentlich uns. Also das halten auch Gegner dem Platon vor. Man kann sagen, er nimmt den Tod nicht ernst. Was heißt Tod, wenn ich sage, Trennung von Leib und Seele? Wo kommt da eigentlich der Tod vor? Die Seele stirbt nicht, der Leib stirbt nicht, sondern verwest und zerfällt. Und ich, der ich sterbe, komme in der Definition gar nicht vor. Das sollten wir schon mal festhalten. Aber erstmal will ich ihn ja nicht kritisieren, sondern nur einfach zeigen, diese Spannung auch zwischen ihm und unserer Getroffenheit und der Frage, ob nicht auch wir immer wieder in der Gefahr wären, dem Tod auszuweichen in irgendeiner Form, dieser wirklichen Bedrohung, die dort geschieht, indem wir entweder von einem totalen Ende reden oder auf der anderen Seite ihn nicht voll ernst nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Tod nicht richtig denken können. Dass wir nur ausschließen können, was er nicht ist. Er ist weder völlige Auslöschung, noch einfach nur, wie Feuerbach gesagt hat, ein Pferdewechsel, ein Aufstieg in eine höhere Etage, sondern er betrifft uns ganz und nicht zum Teil, aber er löscht uns nicht ganz aus. Darüber wird zu reden sein. Aber jetzt erstmal die Gründe bei Platon. Platon setzt erstmal an mit dem allgemeinen Kreislaufgeschehen der Natur und verbindet das mit seinem Gedanken von der Wiedererinnerung. Diesen Gedanken der Wiedererinnerung, der war für Platon wichtig als Erklärung, dass wir Grundeinsichten haben. Er hat also in einem Dialog, unterhält der Sokrates sich mit einem jungen Sklaven und bringt den durch geschickte Fragen dazu, dass er geometrische Wahrheiten erkennt und ableitet, ohne das je studiert zu haben. Und dann fragt sich Platon, woher kann eigentlich der Mensch auf solche Weiden kommen, die er nie gesehen hat in dem Sinn, sondern die er einsieht. Und dann ist die Erklärung, die sich ihm aufdrängt, die zu sagen, das muss ich früher erlebt haben und gesehen haben vor meiner Geburt. Das war ein weit verbreiteter Gedanke. Der Kreislauf, der überhaupt da ist, aus Totem entsteht Leben. Das hatte man beobachtet, wenn so Dreck und Zeugs herumliegt, hinterher krabbelt es da drin. Also es gibt Todes aus Leben, Leben geht in den Tod. Und dieser Wechsel zusammen mit dieser Einsicht, sagt er, das ist so ein Gedanke, dass also die Seele offenbar vorher schon da ist und dann in die Welt kommt. Man hat dann auch so erklärt, zum Beispiel diese Regenrinne, sage ich immer, die wir unter der Nase haben, zwischen Nase und Oberlippe, die kommt von dort her, dass beim Geburt des Menschen der Engel der Geburt dem Menschen den Finger auf den Mund legt, damit er nicht erzählt und weiß und sagt, was er da früher erlebt hat. Also das war ein erster Gedanke. Wichtiger sind die weiteren Reflexionen, vor allen Dingen der Gedanke, dass die Seele ewige, unwandelbare Ideen, Wahrheiten, wir sagen heute auch Werte, erkennt, und Gleiches kann ja nur von Gleichem erkannt werden. Also, sagt er, ist auch die Seele nicht bloß hier so vergänglich und so daher, sondern da sie unvergängliche und unveränderliche Wahrheiten erkennen kann, ist sie auch selber dieses. Dann ist die Seele als Prinzip einfach, und ein einfaches kann ja nicht in Teile zerfallen und aufgelöst werden. Und ein letztes, die Seele ist vom Wesen her Leben und Lebensprinzip, und ein Leben kann so wenig sterben, wie das Feuer kalt werden kann. Das Feuer kann ausgehen, wenn nichts mehr zu brennen ist, aber Feuer kann nicht kalt werden. Das sind so Bilder. Und die nimmt er immer wieder auf. Das Leben selber bewegt sich als Lebensprinzip, die Seele, und als solche kann sie nicht sterben. Das sind seine Argumente. Ja, was sagen wir jetzt zu diesen Argumenten des Sokrates? Ich glaube, man sollte als erstes in aller Offenheit sagen, es sind keine zwingenden Argumente. Es ist nicht das, was man sich heute unter Beweis vorstellt, was es in der Philosophie, behaupte ich, überhaupt nicht gibt in wesentlichen Fragen. Das gibt es in der Mathematik und in der Physik. Dort gibt es zwingende Argumente, aber nicht in solchen Grundsatzfragen, weil ich dort immer das Ganze als Ganze bedenke. Und für diese Ganzheitsüberzeugung, sagen wir mal so, für die Auslegung, für das Verständnis einer solchen Ganzheit, dafür möchte ich jetzt den philosophischen Glaubensbegriff verwenden. Das ist keine, das lässt sich gut mit ihrem verbinden. Also einerseits sagt man, Glauben heißt, ich nehme das Wort eines anderen auf und halte es fest. Der Philosoph Karl Jaspers hat gesagt, Glauben könnte man auch nennen, diese Gesamtdeutung von Fakten. Zum Beispiel, ich habe vor mir ein Papier mit Schriftzeichen drauf und lese das. Das ist eine Gesamtinterpretation. Man könnte ja auch sagen, das sind nur Spuren von Fliegen, die sich da entleert haben. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber kann man das ausschließen? Also, Glaube als Gesamtauslegung von Dingen, und drum lässt Sokrates zum Beispiel zu, während er das so darlegt, sagt einer seiner Schüler zu ihm, hör mal, ich und mein Nachbar hier, wir sind noch genötigt, Unglauben zu hegen. Der sagt nicht, das sind keine zwingenden Beweise, sondern der sagt, ich habe hier meine Einwände, meine Probleme, ich habe hier Unglauben. Und Sokrates sagt nicht, ja hör mal, was willst du hier mit Glauben, wir sind doch hier am philosophisch argumentieren. Sondern der sagt, ja, so ist es, deswegen sind hier noch weitere Untersuchungen nötig. Sagt er, er kann sie jetzt nicht mehr machen, aber da sollten dann die Schüler weitermachen. Und er meint dann, aus Mangel an einer wirklichen Einsicht, das ist nämlich das Gegenstück zu Glaube, nicht wie viele Leute sagen, Glauben und Wissen. Warum soll ich nicht im Glauben wissen? Paulus schreibt das an Timotheus, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Also, so gesagt, aus Mangel an Einsicht muss man sich an die bestbegründete Ansicht halten. Und auf diesem Beweis, eben in diesem offenen Sinn, werde man wie auf einem Floß durch das Leben schwimmen. Außer es würde einem ein zuverlässigeres Fahrzeug geschenkt, nämlich ein göttliches Wort. Schauen Sie, das sagt er gleich dazu. Also was wir so bei uns denken können, das ist ein Floß, mit dem wir uns hier behelfen müssen. Und da steckt immer auch also Anfechtung und Frage, wie sicher das wirklich ist, mit drinnen. Wenn wir nicht ein göttliches Wort hätten, damit kämen wir tatsächlich besser durch die Welt. Aber das lag ja nicht unmittelbar in diesem Sinn vor, sodass das hier stehen bleibt. Das wäre der Platon. Und dann ist sein größter Schüler ist Aristoteles.